Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du mir Worte gibst heute, die dich ehren und die dein Werk und dein Wesen groß machen. Ich bitte dich, dass wir das aufnehmen können, was du heute geben willst. Jesus, wir verehren dich. Komm, Heiliger Geist, und diene uns heute und hilf uns, zu erfassen und aufzunehmen. Helf uns zu verstehen. Helf uns dabei zu hören. Ich bitte dich, dass du mir Worte gibst zu sprechen, dass du Gnade schenkst heute Morgen. Amen. Ich habe schon im Sommer registriert, weil ich immer den Kalender auf unserer Internetseite pflege, dass wir dieses Jahr am 24.12. einen Gottesdienst haben werden. Und seitdem denke ich da immer mal dran und habe mich da irgendwie langfristig darauf vorbereitet, weil es mir so wichtig ist, dass wir das, was die Bibel sagt über die Geschehnisse, die dann irgendwie hier auf unser Weihnachten übertragen werden, dass wir das erfassen können, was die Bibel sagt und was Gott wirklich getan hat. Und ich habe großen Respekt davor selber, weil eben ich und ja manch andere von uns auch aus Religion und Tradition kommen und was da alles so um Weihnachten getrieben und gemacht wurde. Und ich habe empfunden bei der Vorbereitung, dass ein Kampf darum tobt, dass diese Wahrheiten des Wortes nicht überlagert sind mit irgendwas, was da nicht hingehört. Und dass irgendwie ein Kampf darum tobt, dass man, zumindest mir geht es so, nicht eine Abneigung gegen diese Bibelstellen entwickelt, weil sie überall runtergeleiert werden und mir so Dinge in Erinnerung kamen, was da früher alles getan wurde und wo ich selber aktiv dabei war. Und ich heute feststelle, dass wir recht wenig davon wirklich erfasst haben, was denn die sogenannte Weihnachtsgeschichte wirklich bedeutet und was das Wort Gottes wirklich sagt. Also ich habe großen Respekt davor und ich habe gebetet dafür, dass Gott uns da heute Gnade dazu schenkt, weil es ein Teil des Wortes Gottes ist und das Geschehen und was Gott da gemacht hat, ist so übernatürlich und so herausragend. Wir haben ja im Wort Gottes die vier Evangelien. Und die vier Evangelien beleuchten vier verschiedene Aspekte von Jesus. Deshalb sind sie auch nicht genau gleich in ihrer Beschreibung von ihm. Und das möchte ich so als eine kleine Grundlage vorwegschicken. Wir haben das Matthäus-Evangelium und in Matthäus ist die stärkste Betonung auf Jesus, den Messias. Das ist die stärkste Betonung in Matthäus. Im Markus, da ist eine andere Betonung, da geht es sehr stark um Jesus als Diener. Es steht in engem Zusammenhang damit, dass wir nicht jedes Gleichnis in jedem Evangelium finden und dass es da verschiedene Betonungen gibt. Jesus, der Diener. Dann haben wir das Lukas-Evangelium. Und im Lukas-Evangelium haben wir ja den ausführlichsten Bericht über die Geburt von Jesus als Mensch. Und das hängt damit zusammen, dass im Lukas-Evangelium eine Betonung gelegt wird auf Jesus als Menschensohn oder Sohn der Menschen. Und dann haben wir noch den Johannes. Und im Johannes-Evangelium ist die Betonung auf Jesus, den Sohn Gottes. Matthäus, Jesus der Messias. Wenn ihr das studiert, werdet ihr sehen, dass häufig Dinge gesagt werden und dann der Einschub kommt, damit erfüllt würde, was geschrieben steht. Das kommt sehr häufig in Matthäus vor. Und das hat damit zu tun, dass hier der Heilige Geist dafür gesorgt hat, dass in Matthäus der Zusammenhang hergestellt wird, dass Gott schon von vor Zeiten her und von den Propheten her auf Jesus hingewiesen hat und dass sich alles um Jesus als den Messias dreht. Das lesen wir dann auch ein paar Schriftstellen. Da geschehen bestimmte Dinge und dann steht, damit erfüllt würde, was geschrieben steht. Jesus, der Messias. Und deshalb ist auch in Matthäus berichtet, dass Herodes ihm nach dem Leben getrachtet hat und ihn umbringen wollte. Und deshalb, weil es um den Messias geht, gibt es auch in Matthäus die meisten Vorhersagen für die Endzeit. Im Markus ist die Betonung auf Jesus der Diener. Da gibt es gar keine Weihnachtsgeschichte, sondern das geht sofort los mit Jesu Dienst. Da geht es sofort in das hinein, was er getan hat, wie er Menschen gedient hat und wie er das Reich Gottes demonstriert hat. Und deshalb gibt es auch im Markus am Ende diese zentrale Aufforderung, wo steht, das sind die Zeichen, die denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie. Und das wieder eine starke Betonung auf Dienst. Und im Lukas, wo es darum geht, Jesus der Sohn des Menschen oder der Menschensohn, dort haben wir die ausführliche Geschichte um seine Geburt. Und Lukas hat auch die meisten Gleichnisse über das Reich Gottes. Ich denke, es sind 20, wenn ich richtig gezählt habe. Mehr Gleichnisse als in jedem anderen Evangelium. Und es geht sehr stark darum, dass Jesus eben beides war und ist, nämlich Gott und Mensch. Und Johannes, da geht es um Jesus als den Sohn Gottes. Und es beginnt damit, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. So beginnt das Johannesevangelium. Und das ist so ein starker Zusammenhang hergestellt, dass Jesus schon immer Gott war und dann als Mensch geboren wurde. Und das Wort steht hier am Anfang. Es gibt auch im Johannes keine Weihnachtsgeschichte oder Geschichte über Jesu Geburt. Es geht um den Sohn Gottes und auch ein Stück um das Ziel, warum Jesus als Mensch kam und gestorben ist und auferstanden ist, nämlich damit der Heilige Geist ausgegossen werden kann. Und die meisten Aussagen über den Heiligen Geist finden wir im Johannesevangelium. Und ich lese mal einer der letzten Verse vor aus dem Johannes. Auch viele andere Zeichen hat zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also am Ende die Betonung nochmal, Jesus der Sohn Gottes. Also er war nicht nur irgendein Mensch oder jemand, der eine herausragende Persönlichkeit war, oder ein Prophet oder ein Lehrer, sondern er war und ist der Sohn Gottes. Also das vielleicht so als Grundlage. Und dann möchte ich gerne weite Abschnitte lesen aus dem Wort. Ihr könnt das gerne mitlesen, ihr könnt aber auch das irgendwie so im Zuhören auf euch wirken lassen. Ich fange mal an mit Lukas 1 ab Vers 5. Es war an den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung der Abia, und seine Frau war aus den Töchtern Aarons und ihr Name Elisabeth. Beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war, und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Also hier spricht das Wort Gottes von zwei Leuten, wo der Mann Priester war und wo ausgelost wurde, wann der Dienst im Tempel zu verrichten sei. Und die Bibel sagt, sie waren gerecht vor Gott. Also Gott ist immer auf der Suche nach Leuten, die nach seinen Ordnungen leben. Und hat jetzt nicht irgendwie zufällig jemand ausgewählt, sondern diese beiden. Ich glaube, das hatte was mit ihren Herzen zu tun und mit der Art und Weise, wie sie lebten. Und wenn wir lesen, Elisabeth war unfruchtbar, Ich denke, dass das in dieser Zeit ein noch größeres Problem war und ein größeres Leid, keine Kinder bekommen zu können. Und dass das in der Gesellschaft sehr, sehr schwierig war und verachtet wurde. Und wenn steht, sie waren beide gerecht, können wir daraus schließen, dass sie darüber nicht bitter geworden sind und dass sie offensichtlich Gott keine Vorwürfe dafür gemacht haben. Und dann lesen wir weiter. Es geschah, als er in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete, traf ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los, in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern oder um anzubeten. Und die ganze Menge des Volkes stand betend draußen zur Stunde des Räucherns. Ihm erschien aber ein Engel des Herrn und stand zur Rechten des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt und Furcht kam über ihn. Der Engel aber sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Furcht über ihn kam. Ich glaube, er hat den Engel mit seinen natürlichen Augen gesehen. Und dann spricht er zu ihm, dass er einen Sohn bekommen wird. Also wenn der Engel hier sagt, dein Flehen ist erhört, denke ich, können wir daraus schließen, dass sie viel gebetet haben, Kinder zu bekommen. Und dann lesen wir weiter, und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon von Mutterleibe an mit Heiligem Geist erfüllt werden. Also hier sehen wir, dass Gott hier irgendwie ein neues Kapitel in seiner gesamten Geschichte aufschlägt, dass es bis dahin noch nicht vorgekommen ist, dass ein Baby schon im Mutterleib mit Heiligem Geist erfüllt wird. Also hier beginnt es bereits, dass Gott dabei ist, hier was ganz Neues und anderes zu tun. Und wir sehen auch an dieser Stelle, wie an vielen, vielen anderen auch, dass der Heilige Geist immer genauso wie der Vater und der Sohn beteiligt ist bei allem, was Gott tut. Dass der Heilige Geist auch hier aktiv dabei ist. Und wir sehen, der Heilige Geist ist eine Person und die drei Personen Gottes sind alle drei aktiv beteiligt. Also ohne den Heiligen Geist gibt es kein Wirken Gottes. Und viele der Söhne Israels wird er zum Herrn, ihren Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und der Kraft des Elia, um der Väterherzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Hier gibt es eine Prophetie auf den Dienst, den Johannes dann hat. Und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese Botschaft zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können bis zu dem Tag, da dies geschehen wird. Dafür, dass du meinen Worten nicht geglaubt hast, die sich zu ihrer Zeit erfüllen werden. Also hier wird ein bisschen deutlich, dass der Zacharias nicht so voller Glauben war. Und sein Argument war, wir sind alt und wie soll das funktionieren? Ich finde es erstaunlich, dass Zacharias gar keinen Bezug nimmt auf die Ankündigung des Engels, was dieses Kind mal tun wird. Weil die finde ich eigentlich viel herausragender. Und dass dann Gabriel sagt, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Oha. Ich denke, dass da war schon ganz schön Druck. Und dann, ab dem Moment, kann der Zacharias nicht mehr sprechen. Und ich glaube, hier geht es nicht so sehr darum, dass es eine Strafe für ihn war, sondern mehr, dass Gott dafür gesorgt hat, dass Zacharias mit seinem Reden das nicht weiter kaputt redet und nicht weiter seinen eigenen Unglauben rauslassen kann, um das auseinanderzureden, was Gott angekündigt hat. Ich glaube, dass das eher zu seinem Schutz war, als dass es irgendwie eine Strafe gewesen ist, weil es Gott so wichtig war, dass genau dieser Plan so durchkommt. Und es zeigt mir, dass es doch für uns zu lernen gilt, wie gehen wir um mit unseren Worten und dass man mit Worten auch Dinge zerstören kann. Und das Volk wartete auf Zacharias und sie wunderten sich, dass er so lange im Tempel verweilte. Ich kann mir vorstellen, dass er rein körperlich schwerst mitgenommen war von dieser Begegnung. Obwohl ich denke, dass der Gabriel schon seine ganze Autorität schon auf 0,001% runtergedreht hat, dass er das überhaupt überlebt. Und als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden und sie erkannten, dass er im Tempel ein Gesicht gesehen hatte. Also es war ihm anzusehen, was er erlebt hat. Und er winkte ihnen zu und blieb stumm. Also ich glaube, das war zum Schutz, dass er auch in dem Moment nicht dem ganzen Volk das mitteilen konnte, weil da noch Dinge im Verborgenen reifen sollten. Das sehen wir dann noch. Also es ist manchmal so, wenn uns Gott etwas gezeigt hat, dass wir da vielleicht eine Phase haben sollten, darüber zu schweigen und das selber zu bewegen und ja, mit unserem Herzen da selber umzugehen. Und dies geschah, als die Tage seines Dienstes zu Ende waren, ging er weg in sein Haus. Nach diesen Tagen aber wurde Elisabeth, seine Frau, schwanger und zog sich 5 Monate zurück und sagte, so hat mir der Herr getan in den Tagen, in denen er mich angesehen hat, um meine Schmach vor den Menschen wegzunehmen. Also hier können wir sehen, dass das eine Schmach vor den Menschen war. Sie hat Zeit mit Gott verbracht und sie hat einen Raum geschaffen, dass der Plan Gottes Schutz hatte. Und ich glaube, manchmal braucht es diesen Rahmen, dass der Plan Gottes in unserem Leben einen gewissen Schutz hat, bis das eine gewisse Reife erreicht hat. Im 6. Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt. Also Gabriel war viel unterwegs. Zu einer Jungfrau, die einem Mann namens Josef aus dem Hause David verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Also die Bibel sagt, Maria war eine Jungfrau und ich denke, mancher von euch befasst sich vielleicht nicht so sehr mit dem, was jetzt alles so landauf und landab über die Bibel erzählt wird, aber das ist eine ganz zentrale Wahrheit des Wortes, die gerade demontiert wird von den Theologen und wo man davon abgerückt ist, in den Volkskirchen das weiter zu predigen. Und es gibt da allerlei Erklärungen, dass das irgendwie ein falsches Wort gewesen sein könnte, was da reinkam. Und aber wenn wir die Jungfräulichkeit von Maria anzweifeln, dann ist das gesamte Evangelium außer Kraft gesetzt. Es ist nichts weniger als das. Vielleicht glaubt ihr mir das nicht im ersten Augenblick, aber wenn ihr länger drüber nachdenkt, werdet ihr sehen, wenn wir diese Tatsache nicht anerkennen, dass das wahr ist und dass es genauso wahr, wie es die Bibel sagt, dann ist alles andere an Evangelium ohne Kraft. Dann ist es nur noch menschliches Gerede. Es ist die Wahrheit aus dem Wort Gottes und die Maria war eine Jungfrau. Und wer das in Frage stellt, stellt Jesus als Sohn Gottes herab oder macht Jesus zu einem gewöhnlichen Menschen. Weil wenn man das in Frage stellt oder diese Wahrheit versucht auszulöschen, es gibt sogar moderne Bibelübersetzungen, wo das geändert wurde, dann ist Jesus nicht mehr der Sohn Gottes, sondern nur noch ein Mensch. Und er kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was das für ein Gruß sei. Ich habe in anderen Übersetzungen nachgelesen, dass dieses Begnadete man auch übersetzt mit, du hast Gnade gefunden bei Gott. Und ich denke, das hat sie bewegt und darüber hat sie überlegt oder nachgedacht. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Also Gabriel kündigt ihr an, dass sie einen Sohn bekommen wird, obwohl sie keinen Mann kannte. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und seines Königstums wird kein Ende sein. Maria aber sprach zu dem Engel, wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Also die biblische Ausdrucksweise ist ja hier, da ich von keinem Mann weiß, Aber was sie damit gemeint hat, ist, da ich mit keinem Mann geschlafen habe. Weil sie wusste von einem Mann, nämlich Josef, und sie waren verlobt. Und eine Verlobung in dieser Zeit und in dieser Kultur war ein absolut verbindliches Versprechen auf eine Hochzeit. Also eine Verlobung hat denselben Grad der Verbindlichkeit einer Ehe gehabt. Und so ist zu verstehen, was sie sagt. Also nicht, ich kenne überhaupt keinen Mann, sondern ich kenne keinen Mann im Sinne von, ich habe mit keinem Mann geschlafen. Das vielleicht auch als eine Lehre, dass Gott diese Menschen hier erwählt, um sein Werk mit ihnen und durch sie zu tun. Und die Frage, wo steht das in der Bibel, dass man nicht vor der Ehe miteinander schlafen darf? Hier zum Beispiel. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Also der Herr sagte Maria detaillierter, wie das geschehen wird. Und im wahrsten Sinne des Wortes war es eine Befruchtung vom Heiligen Geist. Und das ist auch ein Symbol, oder das spricht auch zu uns, dass einfach alles, was wir für Gott tun könnten, muss beginnen mit einer Initialisierung oder Befruchtung vom Geist Gottes. Ich denke, dass Maria noch sehr jung war. Es gibt da verschiedene Sichtweisen. Ich denke, sie war so zwischen 16 und 19 Jahre alt, als sie das erlebte. Und das ist schon bemerkenswert. Ich denke, dass gleichzeitig wir das uns versuchen mal vorzustellen, als der Engel des Marias sagt, Jesus ja im Himmel wusste, jetzt kommt die Zeit meiner Erniedrigung. Jetzt muss ich den Himmel verlassen, wo ich allmächtig bin, vollkommen, überall gleichzeitig sein kann. Und jetzt kommt dieser Moment für mich, als Mensch geboren zu werden und als Kind aufzuwachsen und von Eltern erzogen zu werden und unter Raum und Zeit gebunden zu sein, Hunger zu haben, auf Toilette gehen zu müssen. Also in dieser Zeit, wo der Gabriel ihr das ankündigt, war für Jesus klar, jetzt kommt mein Part, als Mensch zu kommen, um der Sohn der Menschen genannt zu werden. Sehr interessant, diese Gedanken, finde ich. Und dann geht es hier weiter in dem Text. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter. Und dies ist der 6. Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Das ist eine starke Ermutigung auch für uns, wenn der Herr etwas zu uns gesprochen hat und wir vielleicht schon lange warten, es lohnt sich weiter zu beten und zu hoffen, weil das Wort Gottes wird nicht kraftlos sein. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Ihre Reaktion auf das Ganze ist herausragend. Diese Haltung, diese Ergebenheit, dieser Gehorsam zu sagen, es soll so geschehen, wie du das sagst. Solche Menschen braucht Gott, um große Dinge tun zu können. Also sie war reifer in ihrer Haltung als der Zacharias, der ein Priester war und der alt war und erfahren und der ein Leben lang Gott gedient hat. Ihre Reaktion zeigt eine reifere, eine stärkere Herzensbildung. Und ich glaube, das hat dem Herrn sehr gefallen. Auf das, was sie gehört hat, ich glaube, auch der Maria war in dem Moment klar, ich wäre jetzt schwanger, ohne mit Josef geschlafen zu haben. Das wird mir niemand glauben. In meinem ganzen Umfeld glaubt mir das kein Mensch. Und das war nicht so easy wie heute, dass halt irgendjemand wie irgendwie schwanger wird und das alles normal ist. Zu dieser Zeit schwanger zu werden ohne Ehemann bedeutete vom mosaischen Gesetz her die Steinigung. Das war, was das bedeutet hat. Und das ausgeschlossen werden aus der Synagoge und auch aus der Gesellschaft. Und all die Dinge hat sie sicher auch überlegt, aber ihre Reaktion war nicht, oh Hilfe und nein und das ist mir zu viel und dann wie stehe ich dann da? Will der Josef mich dann überhaupt noch? Wird der mir das glauben? Ihre Reaktion war, ich bin die Magd des Herrn und mir geschehe nach deinem Wort. Und so kurz wie diese Sätze sind und vielleicht auch durch, was weiß ich, für Krippenspiele abgedroschen, Exakt diese Haltung wird den vollen Segen und den vollen Plan Gottes in unserem Leben hervorbringen. Und Maria ist da so ein gewaltiges Beispiel in diesen jungen Jahren. Das ist fantastisch. So eine Hingabe und Gehorsam und Vertrauen. Keine Argumente und keine Argumentation, ja, ich habe da mein Leben anders geplant, ich wollte erst mit 30 Kindern und ich wollte erst noch dies und das und jenes. Nichts von alledem. Maria aber machte sich in diesen Tagen auf und ging mit Eile in das Gebirge in eine Stadt Judas und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte die Elisabeth. Also logischerweise wollte sie Elisabeth treffen, weil sie ja wusste von dem Engel, die Elisabeth ist auch schwanger, genauso ein Wunder. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt. Also ich finde es interessant, dass das Kind vor der Elisabeth mit Heiligem Geist erfüllt war. Und es zeigt uns auch, dass der Geist eines Kindes im Mutterleib Dinge wahrnehmen kann. Und dass die Zeit der Schwangerschaft sehr, sehr wichtig ist, dass der Geist des Kindes nicht in irgendeiner Weise Schaden nimmt. Ja, also der Geist in dem Johannes im Mutterleib der Elisabeth hat wahrgenommen, dass der Messias kommt im Bauch von der Maria. Hochinteressant. Und rief mit lauter Stimme und sprach, gesegnet bist du unter den Freien und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Woher geschieht mir dies, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Das heißt, Elisabeth hat durch den Heiligen Geist in dem Moment mehr Erkenntnis wie alle seine Jünger einige Zeit und mehr Erkenntnis als sämtliche Schriftgelehrten Israels. Sie hat in dem Moment erkannt, dass es der Sohn Gottes. Sie sagt, die Mutter meines Herrn zu dem Kind in der Maria. Und das ist eine Offenbarung vom Heiligen Geist. Genauso wie Jesus Petrus erkannte, wo Petrus Jesus gefragt hat, wer glaubt ihr, wer ich bin? Und Petrus sagt, du bist der Sohn Gottes. Und Jesus sagt zu ihm, das hat der Herr offenbart. Und die Elisabeth hatte hier diese Offenbarung. Hochinteressant, dass die Frauen zuerst in der Geschichte die Offenbarung hatten, wer Jesus ist. Ganz stark. Denn siehe, als die Stimme deines Grußes in meine Ohren drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und glückselig, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu ihr geredet ist. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Heiland. Denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn Großes hat der Mächtige an mir getan, und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Also das ist so dieser sogenannte Lobpreis der Maria. Er hat Macht geübt mit seinem Arm, er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer fortgeschickt. Er hat sich Israels seines Knechtes angenommen, um der Barmherzigkeit zu gedenken, wie er zu unseren Vätern geredet hat gegenüber Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Anhand ihres Lobpreises und ihres Gebetes können wir sehen, dass Maria sehr belesen war im Wort und die Zusammenhänge aus den Mosebüchern erkannt hat, um die es hier geht. Und auch hier wird ihre Haltung offenbar, da gibt es nichts an Vorwurf oder an Zweifel, sondern sie erhebt den Herrn und nennt hier verschiedene Passagen aus den Mosebüchern und den Propheten. Und wichtig ist in dieser Phase, das können wir von ihr lernen, sie ist also nicht die Sündlose, die unser Heil erworben hat, wie das die katholische Kirche behauptet, sondern sie ist ein ganz normaler Mensch gewesen, der genauso gesündigt hat und sündigt wie wir. Aber sie hat in dieser Phase, wo Gott ihr etwas gesagt hat und das Wort Gottes begonnen hat, hat sie Wahrheiten gebetet und Wahrheiten ausgesprochen. Und das müssen wir auch tun, wenn es diese Befruchtung vom Geist Gottes gab und Gott uns etwas gegeben hat, etwas gesagt hat, dann braucht es zum Gedeihen, dass wir Wahrheiten beten. Und sie hat über das Geschehen, dass sie schwanger ist mit dem Sohn Gottes, die Prophetien, wo das Ganze hinführt und was das für Auswirkungen hat in der vollen Größenordnung, hat sie hier gebetet und ausgesprochen. Und das ist eine Lehre, dass auch wir das tun. dass wir im Glauben die volle Größe beten und aussprechen, Wahrheiten aus dem Wort, Wahrheiten, die Gott uns gesagt hat. Das ist wichtig in diesem Prozess, wo Gott anfängt zu wirken und wo etwas wächst und entsteht. Und ich glaube, dass diese Anbetung, die Maria selber festgemacht hat, weil ja die Schwangerschaft doch einige Monate geht, und da können schon Momente kommen auch, wo Zweifel sind oder wo man sich fragt, habe ich mir das alles eingebildet, ist das wirklich echt und bin das wirklich ich, den Gott erwählt hat. Und deshalb ist das so von entscheidender Bedeutung, Wahrheiten auszusprechen, dass das Werk Gottes vorankommt und auch selbst fest zu bleiben in dem. Maria blieb ungefähr 3 Monate bei ihr und sie kehrte zu ihrem Haus zurück. Also sie hat sich auch diese Zeit genommen, auch wie Elisabeth, für einige Zeit zurückgezogen zu sein, um fest zu werden in dem, was Gott gesagt hat. Und heute beginnen manche Dienste und überspringen diese Phase und das ist nicht so gut. Diese Phase ist ganz, ganz wichtig. Für Elisabeth aber erfüllte sich die Zeit, dass sie gebären sollte und sie gebar einen Sohn. Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr seine Barmherzigkeit an ihr groß gemacht habe und sie freuten sich mit ihr. Ich vermute mal, dass die relativ spät erfahren haben, dass Elisabeth schwanger war. Also ich kann mir vorstellen, dass das erst so die letzten 2-3 Monate vor der Geburt bekannt wurde. Und dann freuten sie sich natürlich mit ihr. Und es geschah am 8. Tag, da kamen sie das Kind zu beschneiden und sie nannten es nach dem Namen seines Vaters Zacharias. Das ist einfach jüdischer Brauch. Ein Sohn kriegt immer den Vornamen des Vaters. Und seine Mutter antwortete und sprach, nein, sondern er soll Johannes heißen. Also offensichtlich haben sie darüber gesprochen, weil dass er Johannes heißen soll, hat Gott ja dem Zacharias gesagt. Und sie sprachen zu ihr, niemanden deiner Verwandtschaft, der diesen Namen trägt. Also die Tradition muss gewahrt sein und das geht nicht. Niemand heißt so Johannes in deiner Verwandtschaft. Manchmal ist Verwandtschaft eben nicht hilfreich. Und sie winken seinem Vater zu, wie er etwa wolle, dass er heißen sollte. Und jetzt hat Zacharias gelernt und forderte ein Täfchen und schrieb darauf, Johannes ist sein Name und sie wunderten sich alle. Also ich denke, der Zacharias hat jetzt doch sehr sorgfältig Gottes Anweisung befolgt, weil er war ja doch über 9 Monate stumm. Und hat Gehorsam gelernt in dieser Zeit. Sogleich aber wurde sein Mund geöffnet und seine Zunge gelöst und er redete und lobte Gott. Also das ist eine Hypothese, die mir aber schlüssig erscheint. Wäre er hier nicht gehorsam gewesen, ich denke, er hätte nicht widersprechen können. Es ist vermutlich ganz stark. Wenn er gesagt hätte, Tradition, da heißt Zacharias, mein Sohn, dann weiß ich nicht, ob er danach hätte widersprechen können. Aber er war gehorsam und dann konnte er widersprechen, seine Zunge wurde gelöst. Und Furcht kam über alle, die um sie her wohnten. Und auf dem ganzen Gebirge von Judäa wurden all die Dinge besprochen. Also das ging auch ohne WhatsApp, dass die Dinge überall besprochen wurden. Und alle, die es hörten, nahmen es zu Herzen und sprachen, was wird wohl aus diesem Kind werden? Denn auch des Herrn Hand war mit ihm. Und Zacharias, sein Vater, wurde mit Heiligem Geist erfüllt und weissagte und sprach. Also jetzt hat es der Zacharias auch geschafft, dass der Heilige Geist kam. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der sein Volk angesehen und ihm Erlösung geschaffen hat. Er hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Hause Davids, seines Knechtes, wie er geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Ewigkeit her, Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu üben an unseren Vätern und seines heiligen Bundes zu gedenken, des Eides, den er mit Abraham, unserem Vater, geschworen hat und uns zu geben, dass wir, gerettet aus der Hand unserer Feinde, ohne Furcht ihm dienen sollen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Und du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, in Vergebung ihrer Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, mit der uns der Aufgang aus der Höhe besuchen wird, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens. Also hier sehen wir, wie reich er auch war in der Kenntnis des Wortes und wie er aus dem Schatz des Wortes prophezeit über Johannes und wie Gott ihn gebraucht, dass auch für Johannes durch das ausgesprochene prophetische Wort sein Weg geebnet war. Es hat geistlich eine Bedeutung, dass das prophezeit wurde, bevor Johannes anfing zu wirken. Und da sehen wir, wie wichtig Prophetie ist für den Bau des Reiches Gottes. Und ich wünsche mir, dass wir darin noch weiter wachsen und viel, viel reifer werden und dass wir, ja, dass wir so gebaut werden vom Herrn, wie hier, wo wir sehen, die Prophetie geht voraus und dann geschehen die Dinge genauso. Und Prophetie ist wie so ein Flug, wie so ein Schneepflug, der einen Weg bahnt, damit das geschieht, was prophezeit wird. Und er erfüllt vom Heiligen Geist. Hier können wir auch sehen, wie die Kenntnis des Wortes dann zum Leben erweckt wird durch den Heiligen Geist. Und er dann das alles über Johannes prophezeit. Das Kind aber wuchs und erstarkte im Geist und war in der Einöde bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Also Johannes lebte total abgesondert, damit er diese Salbung empfangen konnte, zur Buße zu rufen. Ich glaube, dass das eine der stärksten Salbungen braucht überhaupt, verloren gehende Menschen zur Umkehr zu rufen. Und er hatte diese Salbung. Es steht dann später geschrieben von ihm, dass ganz Jerusalem und Umgebung hinaus ging zu ihm, um sich taufen zu lassen. Und es braucht eine starke Salbung, Menschen zur Umkehr zu rufen und dass eine echte Überführung kommt, dass Menschen merken, ich bin auf einem falschen Weg und ich muss umkehren. Und diese Salbung gibt es offensichtlich nur durch Absonderung. Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Diese Einschreibung geschah als erste, als Quirinius Statthalter von Syrien war. Also der römische Kaiser wollte gerne wissen, wie viele Leute er überall hat. Wahrscheinlich auch mit dem Hintergrund, militärisch zu schauen, wie stark er da noch werden könnte. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, also zum Einwohnermeldeamt. Ein jeder in seine Vaterstadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich einschreiben zu lassen mit Maria, seiner Verlobten, die schwanger war. Und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Also das ist so besonders die Passage, die für die, die unter uns so aus Kirchen kommen, immer so stimmungsvoll verniedlicht wurde. Ich glaube, es war eine ganz, ganz furchtbare Situation für die Maria. Und also eine Situation, hochschwanger zu sein, so eine Reise machen zu müssen. Und das war nicht mit einer S-Klasse mit weichen Polstern. Das war mit Laufen und Esel. Und dann ist nirgendwo Platz und du merkst, du kriegst deine ersten Wehen und du weißt nicht, wohin. Also ich weiß nicht, wie ihr Frauen euch da, wenn ihr euch da nein denkt. Die Geburt steht an, es war ihre erste Geburt. Sie wusste also nicht, was da alles kommt. Und dann kannst du nirgendwo hin und überall ist voll. Und du musst in irgendeine Felsspalte, die als Stall diente. Ich glaube, das war eine ganz, ganz krasse Situation, die für sie sehr, sehr schwer war. Also das hatte nichts mit Maria blau-rot und mie und so ein bisschen Stroh. Das war richtig auweh. Der Gedanke, es geht gleich los und es kommen schon die ersten Wehen und ich weiß nicht wohin. Und dann kommt Jesus, der Sohn Gottes als Mensch, auf die Welt und es beginnt in absoluter Niedrigkeit. Und er liegt in irgendeinem Kasten, wo vorher noch die Tiere draus gefressen haben. Und das zeigt uns, dass in einer gewissen Weise ist das irgendwie so beispielhaft, dass für den Sohn Gottes auf dieser Welt überhaupt kein Platz war und überhaupt keine Willkommensatmosphäre. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Also Hirten waren damals ein Berufsstand, der kein besonders hohes Ansehen hatte. Und interessant ist, dass die Hirten zuerst erfahren, was Gott tut. Wir können aus dieser Schriftstelle schlussfolgern, dass es ganz sicher nicht im Dezember war, weil auch im Dezember in Israel niemand Schafe auf der Weide hat. Man nimmt an, dass es wahrscheinlich im September gewesen ist. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Ich denke nicht, dass Hirten Menschen sind, die nachts Angst haben, weil die gewöhnt sind, nachts alleine draußen zu sein und ihre Herde vor wilden Tieren zu verteidigen. Aber dass der Engel kam und die Herrlichkeit des Herrn sie umleuchtete, da fürchteten selbst sie sich, obwohl sie, denke ich, echte Männer waren. Und wenn er steht mit großer Furcht, dann glaube ich, meint es große Furcht. Ich glaube, sie dachten in dem Moment, mit uns geht es jetzt zu Ende. Und der Engel des Herrn sprach, fürchtet euch nicht. Das ist immer das Erste, was er sagt, weil das muss eine Erscheinung sein. Ihr müsst so furchteinflößend sein, dass er immer zuerst sagt, fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr, in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Herrscharen, die Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Und das ist leider in der Lutherbibel nicht ganz korrekt übersetzt. Es müsste präzise heißen an dieser Stelle, Ehre oder Herrlichkeit sei Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Das ist die korrekte Übersetzung. Es wurde ja da immer früher suggeriert, Gott hat an allen Menschen pauschal Wohlgefallen und deshalb ist für alle Frieden und freut euch alle, es geht euch allen gut, alles in Ordnung. Aber Jesus ist ganz sicher nicht gekommen, um die Botschaft zu bringen, Friede, es ist alles in Ordnung. Sondern die Engel haben hier verkündigt diesen ewigen Lobpreis, der am Himmel stattfindet. Das war nicht ein speziell zugeschnittenes Lied für den Moment in Bethlehem auf dem Feld, sondern es ist ein Auszug aus dem ewigen Lobpreis des Himmels, dass der Frieden Gottes auf den Menschen ruht, an denen er wohlgefallen hat. Das ist was ganz anderes. Und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel auffuhren, die sind gefahren, dass die Hirten zueinander sagten, lass uns doch hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist und die der Herr uns kundgetan hat. Also sie hatten erfasst, das war der Herr. Und sie kamen eilend und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegend. Als sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, das über dieses Kindlein zu ihnen geredet worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, das ihnen von den Hirten gesagt wurde. Also ich habe das mal irgendwo gelesen, dass Gott auch deshalb die Hirten ausgesucht haben könnte, weil die Hirten waren damals die Zeitung. Weil die sind sehr viel rumhergekommen und die haben die Nachrichten von einem Ort zum anderen gebracht. Und Gott wusste wahrscheinlich, dass man über Hirten das am schnellsten bekannt macht. Und so funktionierte das ja in alter Zeit, dass wenn jemand aus einer anderen Stadt kam, auch die Nachrichten aus der anderen Stadt erzählt wurden. Also es steht, dass die, die das hörten, wunderten sich über das. Und dann steht im nächsten Vers, Maria aber bewahrte all die Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Und das ist ein wesentlicher Vorgang, das Wort Gottes bewahren und erwägen und im Herzen bewegen. Wenn wir für den Herrn ein Werkzeug sein wollen, dann müssen wir in diesem Vorgang sein. Im Herzen Dinge bewahren und erwägen und bewegen. Die Hirten kehrten zurück und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war. Jetzt lesen wir aus Matthäus 1. Und ich hatte ja gesagt, Matthäus legt die Betonung auf Jesus als den Messias. Und deshalb klingt das alles von der anderen Seite her. Ich lese mal auf Vers 18. Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. Also hier kommt schon der Name Jesu Christi. Hier gibt es schon das volle Bild über Jesus. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Also wir sehen, dass Josef ein Mann war mit einem Herzen, was Gott gefallen hat. Wir können daraus entnehmen, dass es eben nicht richtig ist, vor verheiratet zu sein, miteinander zu schlafen. und dass es als eine Schande galt und dass Josef sie leise verlassen wollte, um die Schmach für sie so gering wie möglich zu halten. Und wir sehen in seinem Herzen, da gibt es keinerlei Rache gegen sie oder Zorn. Und da sehen wir, dass er ein besonderes Herz hatte. Während er dies aber überlegte, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Wow. Also ich denke, das hat es auch wirklich gebraucht, dass Gott das dem Josef selber erklärt. Und dass er ihn ermutigt: Nimm die Maria zu dir, verlass sie nicht, weil das Kind ist von mir. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Hier geht eine Art Autorität über an Josef, dass Gott zu ihm sagt: Du sollst ihn Jesus nennen. Und damit ist Josef dann auch in der Rolle des irdischen Vaters für Jesus, bis er erwachsen war. Also das hatte ich schon erwähnt, dass für Schwangersein ohne Ehemann die Steinigung stand. Es war also keine Kleinigkeit. Und dann sehen wir, dass Gott das hier zu Mose spricht, dass es diesen Charakter hat, dass wenn Gott Dinge sagt, dass die unmöglich sind und dass sie die Grenzen unserer Vorstellungen sprengen können. Und dann sehen wir auch, dass wenn Gott zu uns spricht, dass das immer im Zusammenhang ist und in Einklang mit dem, was auch Gott zu anderen spricht. Das stimmt hier komplett überein mit dem, was Gott zu Maria gesprochen hatte. Und das hat er auch zu Josef gesprochen. Und manchmal, wenn wir überlegen, war das Gott oder war das nicht Gott? Und es ist vielleicht etwas, was wir uns nicht vorstellen können und was übernatürlich ist und was man nicht einfach so erreicht. Dann ist das ein starkes Merkmal, hat Gott das auch zu anderen gesprochen. Hier war das total übereinstimmend. Dies, das alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Immanuel nennen, was heißt Gott mit uns. Also hier haben wir ein Beispiel, dass im Matthäus es um den Messias geht, um den Bezug zu den Propheten. Und hier dieses Beispiel, damit erfüllt wurde, was in den Propheten steht. Ich halte das auch für den Prophet Sasa mutig, dass er das prophezeit hat. Es wird eine Jungfrau schwanger. Das ist eine interessante Prophetie. Das zeigt uns, dass das gesamte Zeugnis der Schrift wahr ist und dass auch diese Geschehnisse eine Jahrhunderte- oder Jahrtausendalte Bestätigung schon vorher hatten, dass das so geschehen wird und dass es die Wahrheit ist und so richtig ist. Josef aber vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte, und er nannte seinen Namen Jesus. Also wir sehen hier, dass die biblische Formulierung für miteinander schlafen ist, dass man sie erkennt oder erkennen. Und das hat er nicht getan, bis Jesus geboren war. Also Josef hatte nicht den Gedanke, wie weit kann ich die Grenzen verrücken, dass es Gott noch irgendwie gut mit mir meint? Was kann ich mir noch erlauben, an verwerflichen Dingen zu tun, ohne dass ich ganz irgendwie rausfalle aus das, was Gott für mich hat? Diesen Drang hatte er nicht. Er hatte solchen Respekt vor dem Ganzen, dass er nicht mit ihr geschlafen hat, bis Jesus geboren war. Das ist ein ganz starkes Beispiel für uns und für unsere jungen Leute heute. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem, die sprachen: Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Also das biblische Zeugnis hier ist, es waren Weise, es ist nicht die Rede von Königen, es ist auch nicht die Rede von Dreien. Ich glaube, dass es Wissenschaftler gewesen sind oder sehr intelligente Leute aus den jeweiligen Ländern, wo sie herkommen, und dass sie den König der Juden sehen wollten. Als aber der Herr König Herodes das hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie aber sagten zu ihm, zu Bethlehem in Judäa, denn so steht durch den Propheten geschrieben, haben wir wieder den Hinweis auf den Messias, und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Dann berief Herodes die Weisen heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sternes. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Also dieser ganze Vorgang wurde ja ausgelöst durch einen Stern. Ich denke, dass sie was von der Umlaufbahn von Gestirnen verstanden haben und dass sie deshalb ja nach Israel geführt wurden. Und dann machten sie den Fehler, das Ganze menschlich anzugehen. Wenn man eben zur Elite eines Landes gehört, dann redet man eben im anderen Land nicht mit irgendwelchen Hirten, sondern mit dem König. Die Elisabeth und die Maria haben über Monate der Schwangerschaft das so für sich behalten und bewegt, dass der Herodes das nicht erfahren hat. Aber die Weisen waren nicht ganz so weise in dem Moment und das Ganze kam zu Herodes. Obwohl der Stern über Bethlehem stand, nicht über Jerusalem. Und logischerweise, die Ankündigung, da wird ein König geboren, wird natürlich einen amtierenden König nicht gefallen, weil das bedeutet ja, seine Amtszeit ist dann doch bald zu Ende. Oder es gibt dann jemanden, der einen Anspruch hat auf den Thron und seine Macht dann in Frage steht oder er seine Macht verlieren könnte. Und deshalb hat er sie zu sich geholt und genau erforscht, wie denn das alles so war. Und dann sagt er, wenn ihr es gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam. Und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus Gottes gekommen waren, siehe, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm, und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Insgesamt glaube ich, dass Gott das geschehen ließ, um ein prophetisches Bild zu geben, dass Jesus nicht nur für die Juden gekommen ist, sondern ein Messias ist für alle Menschen. Und dass schon, als er geboren war, Menschen aus einer Nation gekommen sind, die keine Juden waren. Ich glaube, dass die Geschenke, die sie mitbrachten, in erster Linie für ihre Versorgung waren, dass Maria und Josef irgendeinen Lebensunterhalt hatten, weil sie ja dann kurz danach fliehen mussten nach Ägypten und so weiter. Und dass sie auch prophetisch für etwas stehen, Gold, Weihrauch und Myrrhe, was etwas mit uns zu tun hat und unserer Anbetung. Ich denke, dass es gibt vielleicht auch verschiedene andere Auslegungen. Meine Gedanken sind, das Gold, was sie brachten, steht für diese reine Hingabe, dass wir ihm unser Herz geben. Ich glaube, dass das für Gott ist wie Gold. So wie es Maria gemacht hat. Dir geschehe, wie du es gesagt hast. Mir soll geschehen, wie du gesagt hast. Und das in ihren Herzen bewegt hat. Ich glaube, das war, ist irgendwie ein Symbol, für was das Gold steht. Das reine Herz, was wir ihm geben. Und wo wir sagen, ich gebe dir mein Herz, Jesus. Und alles, was mir passiert, soll so passieren, wie du es sagst. Dass sie Weihrauch brachten, denke ich, ist ein starkes Bild für Anbetung. Und das haben wir auch gelesen von Zacharias, dass er auch Dienst hatte, um zu räuchern, dass Rauch aufsteigt, ein Bild für die Anbetung, die aufsteigen soll zu Gott, durch unseren Mund, durch unsere Lieder, unsere Gebete und unsere Haltung. Und die Myrrhe kann sehr verschiedene Bedeutungen haben. Eine, die mir in Gedanken kam, dass sie auch, Myrrhe ist ja eine Art Gewürz, um Dinge auch bitter zu machen. Und es ist schon eine Andeutung auf den Weg, den Jesus da vor sich hatte. Und dass das Ganze nicht mit einem Riesenschlag losgeht, jetzt ist der König da und jetzt sind alle besiegt und alles ist gut, sondern dass es diese Wirkungszeit gibt, die am Kreuz endete. Und das ist so ein Bild mit dieser Myrrhe. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, also diese Weisen aus dem Morgenland, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg hin in ihr Land. Also Gott hat aufgepasst, dass das Baby Jesus nicht sofort in Lebensgefahr kommt und hat dafür gesorgt, dass die Weisen dem Herodes eben nicht genau berichten, wo das Kind ist. Als sie aber hingezogen waren, siehe, da erschien ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes wird das Kindlein suchen, um es umzubringen. Also Herodes hat gesagt, ich will ja dem Kind auch huldigen. In Wahrheit wollte er das Kind umbringen. Hier versucht bereits der Feind, Jesus aus dem Weg zu räumen, was ein schreckliches Leid gebracht hat über das ganze Land, weil Herodes die ganze Erstgeburt umbringen ließ, weil er das Jesuskind nicht finden konnte. Und wir sehen hier das Wesen des Feindes, dass die Bibel sagt, da ist ein Mörder von Anfang an und dass es dem Teufel überhaupt kein Problem war, dass dort die gesamte Erstgeburt stirbt, um an Jesus ranzukommen. Und wir sehen, dass der Feind sofort auf dem Plan ist, eine Vision und ein Werk, was Gott tun will, umzubringen und schon bevor es richtig losging, zu beenden oder zu ersticken. Und ich glaube, diese Phase gibt es in jeder Vision. Er aber stand auf, nahm das Kind und seine Mutter des Nachts zu sich und zog hin nach Ägypten. Und er wurde bis zum Tod Herodes, damit erfüllt wurde, was vom Herrn geredet ist durch den Propheten. Der spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und da sehen wir auch, es sind da hier sehr verschiedene Prophetien zitiert. Eine sagt, dass er an Bethlehem kommt und dass Bethlehem nicht die geringste Stadt ist. Eine andere sagt, er kommt aus Ägypten. Und wenn man das ohne Heiligen Geist bewertet, würde man sagen, eine von beiden Prophetien ist falsch. Also kommt er nur aus Ägypten oder kommt er nur aus Bethlehem? Und hier sehen wir, wie schlüssig das wird und wie wahr exakt das alles geschieht, wenn man das versteht durch den Heiligen Geist. Da ergrimmte Herodes sehr, als er sah, dass er von den Weisen hintergangen worden war, und er sandte hin und ließ alle Jungen töten, die in Bethlehem und seinem ganzen Gebiet waren, von 2 Jahren und darunter nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. Ein furchtbares Leid, ganz am Anfang des Wirkens Gottes, dass Jesus Mensch wurde. Stellt euch vor, aus unserer Gemeinde würden alle erstgeborenen Söhne sterben. Es ist unglaublich, wie der Feind gewütet hat gegen Jesus. Weil dem Feind natürlich klar war, wenn Jesus als Mensch kommt, dann wird er mich besiegen und wird am Kreuz den Sieg erringen und dann ist meine Zeit vorbei. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia geredet ist, da spricht, eine Stimme ist in Rama gehört worden, weinen und viel Wehklagen. Rahel beweint ihre Kinder und sie wollte sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien ein Engel des Herrn dem Josef in Ägypten im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel. Denn sie sind gestorben, die dem Kind nach dem Leben trachteten. Und er stand auf und nahm das Kind und seine Mutter zu sich und er kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus über Judäa herrschte anstelle seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dahin zu gehen, und als er im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatte, zog er hin in die Gegend von Galiläa und kam und wohnte in einer Stadt genannt Nazareth, damit erfüllt würde, was durch die Propheten geredet ist. Er wird Nazoräer genannt werden. Also hier sehen wir wieder einmal, wie stimmig und präzise die Schrift ist und die Treue und die Zuverlässigkeit Gottes. Wie er Josef leitet und aufpasst, dass das gut geht. Und dann möchte ich gerne eine Passage lesen aus Jesaja 53, die für mich damit in ganz engem Zusammenhang steht. Jesaja 53, ab Vers 1. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen, und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, das wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Also auch diese Prophetie über die Art und Weise, wie Jesus kam als ein Baby in einer fremden Stadt, in einem Stall, wo kein Platz war. Aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt, keine Pracht. Und er war verachtet von den Menschen und verlassen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Das hat Jesus voll und ganz erlebt, verachtet gewesen zu sein. Er wurde nicht verstanden und am Ende steigerte sich die Verachtung ihm gegenüber in so einem Hass, dass sie geschrien haben, kreuzigt ihn. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Das war die Haltung der Pharisäer und Schriftgelehrten, die das forciert haben, dass Jesus umgebracht wird, dass er hingerichtet wird. Sie haben ihnen gesagt, er ist ein Gotteslästerer und er gehört hier weg. Und sie dachten, sie tun Gott damit einen Gefallen. Sie dachten, das ist im Sinne Gottes, dass dieser Jesus hingerichtet wird. Wir hielten ihn für bestraft und von Gott geschlagen. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen und zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Seine Beschreibung, die auf uns zutrifft, wo wir Jesus noch nicht kannten, dass wir umherirrten und jeder seinen eigenen Weg ging und irgendwie lebte, wie er halt dachte. Aber der Herr ließ ihn, Jesus, alle unsere Schuld treffen. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er tat seinen Mund nicht auf. Aus Drangsal und Gericht wurde er hinweggenommen. Und wer wird über sein Geschlecht nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab. Aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Und der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen. Er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen. Und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Das ist im Kern die Weihnachtsbotschaft. Und das ist mein Gebet, dass wir in diesen Tagen davon erfasst sind, dass der lebendige Gott seinen Sohn hergegeben hat und dass er all diese wunderbaren Dinge tat mit Elisabeth, mit Zacharias, mit Maria, mit Josef, dass Jesus kam als Mensch mit dem Ziel, dass er sich die Sünde aufgeladen hat, dass wir zu den Gerechten gehören dürfen. Dass wir uns freuen in diesen Tagen, dass Gott das gemacht hat für uns. Dass wir Jesus haben. Nicht irgend so ein blondes Kind in der Krippe mit irgend bisschen Jingle Bell, sondern dass Jesus sein Gottsein verlassen hat, gehorsam war, sich erniedrigt hat für uns. Dass wir gerettet sein können. So sind wir als Personen und als Gemeinde ein Teil in einem tausende Jahre alten Plan Gottes. Und lasst uns lernen von den verschiedenen Personen. Zum Beispiel die Demut von Zacharias und wie er gehorsam lernte, wie nicht seine ersten Worte, nachdem er widersprechen konnte, irgendwie ärger waren. Lass uns lernen von dem, wie Elisabeth und auch Maria Dinge in ihren Herzen bewahren, wie sie Dinge bewegt haben. Lass uns lernen von der Elisabeth, dass wir nicht bitter werden über Umstände, die sich jahrelang oder jahrzehntelang nicht ändern, dass wir unser Herz bewahren davor, dass da ein Vorwurf wächst, da wie so ein großer Baum wird. Lass uns das von Elisabeth lernen, dass sie als Gerechte bezeichnet wurde und dass der Tag kam, wo Gott ihre Gebete erhörte. Lass uns das lernen von Maria, so ein Herz zu haben, dass wir sagen, Herr, wie du das sagst, so soll das sein. Das ist das Allerbeste. Obwohl es menschlich bewertet ein echtes Problem war. Und keine leichte Sache. In Gefahr stand, ihren Verlobten zu verlieren, aus ihrer Verwandtschaft ausgestoßen zu werden, aus der Synagoge ausgestoßen zu sein und geächtet zu sein ein Leben lang. Das war das, was ins Haus stand, schwanger zu werden ohne Ehemann. Dieser Gehorsam und diese Hingabe, lass uns das nehmen als ein Beispiel und davon lernen. Und auch lernen von Josef, dass er bereit war, mit darin zu stehen, dass man darüber redete, dass man ihn vielleicht als ein Weichei hingestellt hat, dass er nicht mal drauf hat, die Maria in die Wüste zu schicken, wo man auch später nachlesen kann, dass die Leute aus seiner Umgebung überhaupt nicht Jesus als Gottes Sohn anerkannten und sagten, das ist doch hier der Sohn von dem Zimmermann, was will denn da von uns? Wieso spielt denn da sich so aus? Also auch Josef hat ja diesen Part, dass auch bei allem, wo Gott etwas hervorbringt und wo Gott wirkt, dass das alles irgendwie mitbezahlt wird mit Leiden. Ohne dem geht es einfach nicht. Und das hat auch was für ihn zu tun gehabt, damit sich selber zu verleugnen. Sein Ruf, sein Ansehen vor anderen, komplett dahin. Ja, lass uns das lernen von diesen großartigen Menschen, die Gott so gewaltig gebraucht hat, um das ultimative, zentrale geschichtliche Ereignis einzuleiten, dass Jesus am Kreuz siegt über die Finsternis und aufersteht von den Toten. Und das hat alles geändert. Und darüber wollen wir uns freuen und wollen einfach Jesus in unserer Mitte haben, wenn wir jetzt freie Tage haben vor uns und reichlich Essen und Trinken zu uns nehmen. Und das ist ja eine gute jüdische Tradition. Ihr könnt es mal nachlesen, was zu solchen Opferfesten, auch damals in Israel, was da so alles vertilgt wurde. Und die hatten da noch keine Idee von veganer Ernährung. Und lass uns das tun mit dieser Freude im Herzen. Ich bin ein Teil dieses Planes von Gott und ich darf Gott kennen und ich bin erlöst, weil Gott das alles inszeniert hat und die Menschen alle gehorsam waren und Jesus gehorsam war. Und das ist echt Grund zur Dankbarkeit. Darüber wollen wir uns miteinander freuen, unseren Familien, und wollen genießen, zusammen zu sein und Jesus in unserer Mitte zu haben. Und ich hoffe einfach und bete, dass wir ja all die Entstellung, die um dieses Weihnachtsfest stattfindet, und dass schon das Wort Weihnachten nichts mit dem eigentlichen Geschehen zu tun hat, aber dass wir jetzt schon so weit fortgeschritten sind, dass es jetzt nur noch X-Maus heißt, das ist alles irgendwie so pervers geworden, dass das wirklich gar kein Teil von uns ist und nichts in uns findet, sondern dass diese Botschaft, was wir heute gehört haben aus dem Wort, das in uns ist in Bezug auf, in Anführungszeichen, Weihnachten. Lass uns aufstehen und wir wollen dem Herrn danken dafür, dass er Propheten beauftragt hat, das zu prophezeien, dass ein Sohn geboren wird von einer Jungfrau und dass das hunderte Jahre später passierte und für die Bereitschaft des Vaters, seinen Sohn herzugeben und für die Bereitschaft von Jesus, das zu machen. Ja, wir stehen heute vor dir im großen Respekt und Ehrfurcht vor deinem Wirken. Und Herr, wir staunen über die Menschen, die du gebraucht hast. Wie diese Frauen das verarbeitet haben, die Elisabeth und die Maria und auch ihre Männer. Und wie du das alles getan hast, Jesus. Und wie genau das alles übereinstimmt mit all den Prophetien und all den Vorhersagen. Vater, wir ehren dich heute Morgen, dass du die Wahrheit bist und dass in jedem Detail deines Wortes Wahrheit ist, dass wir uns ganz auf dich verlassen können, dass wir uns ganz darauf verlassen können, was du sagst, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen, Vater, in Jesu Namen, dass du das alles getan hast. Wir danken dir heute, Jesus, dass du gekommen bist als Mensch und dass dein Wort über dich sagt, du wurdest als Mensch erfunden und warst von Gestalt her ein Mensch. Mit all den Schwächen und all dem, was wir Menschen eben haben. Und es steht geschrieben über dich, Jesus, dass du in allen Dingen versucht wurdest wie wir, aber ohne Sünde. Danke, Jesus, dass du gekommen bist als Mensch. Und dass du ein Beispiel gegeben hast. Und dass die Bibel sagt, du bist gekommen zur Errettung für viele. Und wir ehren dich heute, dass du uns gerettet hast. Wir danken dir heute, Jesus, dass du uns zu dir gezogen hast, dass du unsere ganze Schuld auf dich geladen hast und die Sünde und das ewige Verderben, was uns blühte und was wir verdient haben. Wir danken dir heute, Jesus, dass wir von neuem geboren sein dürfen und dass wir deine Kinder sind und deine Brüder und Schwestern. Und so bete ich, Heiliger Geist, dass du diese Stelle, dieses Teil deines Wortes in uns ausbreitest und dass du diesen Frieden, von dem die Engel sangen, in unsere Herzen schenkst, ganz neu. Den Frieden, den du denen gibst, die dir wohlgefallen, Herr, den Menschen deines Wohlgefallens. Und das bete ich, dass das ein übernatürliches Wirken ist von dir in den nächsten Tagen, in uns, in unseren Familien, und dass wir eine tiefe Freude darüber empfangen, was du getan hast, Herr. Wir danken dir, Jesus. Und danke, dass du auf dem Thron sitzt, hoch erhöht, über alle Namen, und dass jedes Knie sich beugen wird und jede Zunge bekennen wird, dass du der Herr bist. Du bist der Herr, Jesus. Amen.